Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigtext, den ich herausgesucht habe für diesen Sonntag zu diesem Thema, das Jesus uns fragt, hast du mich lieb, hat zu tun, wie ich zu Beginn des Gottesdienstes schon sagte, mit dem Lehrtext des Tages. Und ich habe diesen Lehrtext ein Stück weit ergänzt um die Verse drumherum. Wir wollen hören als Predigtext Johannes 21, die Verse 15 bis 19. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Amen. Wir wollen still werden und beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir danken dir für diese 5 Verse aus dem Johannesevangelium, die davon künden, wie du damals Petrus in Frage gestellt hast, wie du ihn geprüft hast, Herr. Wir dürfen diese Worte jetzt hören und wir wollen uns durch diese Predigt in Frage stellen lassen. Wir wollen uns vor dir prüfen, wie es denn aussieht mit unserer Liebe. Und dass wir das Recht tun, dass wir das Recht umsetzen in dieser Predigt, Herr, dazu brauchen wir dein Geleit, deine Führung durch deinen guten, heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Petrus ist nicht meine Lieblingsgestalt der Bibel. Also da sind andere da, die ich richtig stark und gut finde, die ich bewundere, zu denen ich aufsehe. Bei Petrus ist es das Problem, dass ich bei diesem Petrus, in dem, was von ihm berichtet wird, so vieles von mir selber entdecke. Ich nenne ihn auch nicht den Petrus, den Felsen, ich nenne den Simon, den Spiegel. Immer wieder, wenn ich die Geschichten von Petrus lese, dann sehe ich mich da drin. Also, diese Geschichte, Matthäus 14, Seewandel, da guckst du auf Jesus, er guckt auf Jesus und da kann er am Wasser gehen, so großes Erlebnis mit dem Herrn. Aber eine Sekunde später ist es alles weg, da guckt er auf Wind und Wellen und geht unter. Wie kann ich mich damit nur vergleichen, ja? Das bin auch ich. Oder als in Caesarea Philippi Jesus fragt nicht: Was sagt ihr denn, der ich bin? Und da springt hier Petrus vor und sagt: Du bist der Christus. Das ruft er ganz laut aus. Und dann spricht ihm Jesus so Großes zu. In der nächsten Szene erklärt Jesus den Jüngern noch einmal, was Kreuz und Auferstehung bedeutet. Und dann sagt er: Ja, das nun nicht. Das auf gar keinen Fall soll das passieren. Und Jesus muss ihm sagen: Weiche von mir, du Satan. Auch da kann ich mich immer wieder drin weiterfinden. Ja, auf der einen Seite beherztes Bekenntnis, aber dann doch vor Jesus das totale Versagen im Angesicht seines Kreuzes und seiner Auferstehung. Oder das, was Tage zuvor gelaufen ist in der Passionsgeschichte, vor unserer Geschichte, die wir als Predigtext gehört haben. Oder Petrus dann hingeht im Garten Gethsemane, ist zu allem bereit. Da kommen die Häscher, der Hohenpriester, und der will kämpfen. Der zieht das Schwert und er greift an und haut dem einen dem Malchus das Ohr ab. In dem Moment hat er keine Furcht, da geht er tapfer voran. Und einen halben Tag später ist er da am Hof mit der Magd. Und da ist er nicht mehr in der Lage, vor der Magd den Heiland zu bezeugen. Eben noch der große Kämpfer und dann der Totalversager, der Verleugner des Herrn, wie es tiefer nicht sein kann, der sich verflucht, wenn er denn zu diesem Jesus gehört hätte. Nochmal, also ich kann diesen Petrus für mich nicht zum Vorbild nehmen, aber was dieser Petrus ist, ist ein Spiegel. Leider erkenne ich mich immer wieder in ihm. Ich muss immer wieder bezeugen, ich bin genauso ein schwacher Kandidat, wie der es gewesen ist. Das ist der Grund, aus dem die Kirche gebaut ist. Und diese Geschichte ist ganz ähnlich. Es ist Jesus auferstanden. Er ist so viele Tage mit den Jüngern gewandelt. Petrus hat so vieles mit ihm erlebt, so wunderbar. Ich kann mir gut vorstellen, wie er so in seiner Attitüde über sich gedacht hat und wie alles so glänzend war. Sie haben jetzt noch das Mahl miteinander gehalten. Was für ein wunderbarer Moment. Und in diesem Moment stellt eben Jesus dreimal dieselbe Frage. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Das ist genau die Frage, die Jesus mir stellt heute Morgen und die er dir stellt. Hast du mich lieb? Wir werden gefragt nach unserer Liebe zu Jesus. So habe ich auch die Predigt überschrieben. Unsere Liebe zu Jesus. Es ist nicht allein die Liebe Petrus zu Jesus, es ist unsere Liebe zu Jesus. Und ich habe vier Punkte mitgebracht. Erstens, Jesus fragt nach dieser Liebe. Zweitens, Jesus prüft diese Liebe. Drittens, Jesus mutet dieser Liebe etwas zu. Und viertens, Jesus schenkt diese Liebe. Das Erste, Jesus fragt nach dieser Liebe. Jesus fragt. Und wenn der Allmächtige, der Allwissende, der Schöpfer deines Lebens dich etwas fragt, dann sind es die Fragen, die genau ganz tief reingehen. Es sind nicht die belanglosen Fragen, die wir so häufig stellen. Wie war es denn im Urlaub? Hast du gestern auch Werder Bremen gesehen? All die Dinge. Wenn der Heiland fragt, dann geht es ins Zentrum. Dann geht es ins Zentrum. Nicht nur hier, immer wieder in der Bibel lesen wir das, als die Jünger auf dem See sind, da halt unterzugehen, da fragt er sie, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Was ist mit deiner Furcht? Nicht? Frage ins Zentrum. Als er dem blinden Bartimäus begegnet vor Jericho, da fragt er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? So ist unser Gott. Stellt sich vor uns hin und dann fragt er nach dem, was er für uns tun soll. Frage ins Zentrum, nicht Banalitäten, sondern genau, was brauchst du? Was kann ich für dich tun? Oder Martha, als da ihr Bruder Lazarus gestorben ist und er ihr sagt, dass er die Auferstehung und das Leben ist und dass, wenn sie an ihn glaubt, dass sie leben wird, auch wenn sie stirbt, und dann fragt er sie, glaubst du das? Frage ins Zentrum. Es geht nur um den Glauben, alles andere kannst du vergessen, ob der schon stinkt in seinem Loch da drin liegend, ist egal. Glaubst du das, dass ich die Auferstehung und das Leben ist? Fragen ins Zentrum. Oder auch an den Petrus, ich habe eben die Geschichte erzählt, auf dem See Genezareth, als er untergeht halt, nicht, als Jesus ihm die Hand entgegenreicht, ihn hochholt und sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Fragen ins Zentrum. Und immer wieder Fragen auch an uns. Übrigens, wenn ihr das lest in den Perikopen von Jesus, wenn Fragen gestellt werden, bezieht die immer auf euch, nicht? Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und so eben auch hier, eine Frage mitten ins Zentrum rein. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Zentrum des Glaubens. Wir wissen, dass es nur allein an den Glauben zu Jesus ankommt. Das ist das Wichtigste. Sola fide. Aber das Zentrum des Glaubens, das ist die Liebe zu Jesus. Nicht, dass du regelmäßig in den Gottesdienst gehst, auch nicht, dass du deinen Zehnten gibst, auch nicht, dass du Vater und Mutter ehrst. Das ist alles wichtig. Aber das Zentrum des Glaubens ist die Liebe zu Jesus. Die Liebe zu Jesus, nicht irgendwelche religiösen Dinge, die dich bei dir eingeschliffen haben, traditionell oder weil du es dir für dich richtig erkannt hast in deiner Sabbatheiligung oder was auch immer halt nicht. Das Wichtigste ist die Frage, liebst du Jesus? Hast du Jesus lieb? Hast du mich lieb? Das ist wie bei einem Stürmer. Stürmer bei Werder Bremen, den fragst du nicht danach, wie schneidest du dir die Haare? Was ist dein Abiturdurchschnitt gewesen? Sondern da gibt es nur eine Frage, die für einen Stürmer in der Bundesliga entscheidend ist. Wie viele Tore machst du in der Saison? Und wenn du mehr als 30 machst, ist alles in Ordnung halt. Ne? Danach wird ein Stürmer bewertet, wie viele Tore der macht. Alles andere ist egal. Geht nur um die Tore, die er macht. Das andere ist alles nur Beiwerk. Frage an deinen Vermögensverwalter. Also wenn du ein bisschen mehr Geld hast halt und legst die Aktien und Dinge nicht selber und hast einen Vermögensverwalter, was ist da die Frage an den? Nicht also, mit welchem Rasenmäher schneidest du deinen Rasen oder was weiß ich, wo fährst du im Urlaub hin? Für den Vermögensverwalter gibt es nur eine Frage, wie viel Gewinn machst du denn mit meiner Kohle, die ich dir gegeben habe? Was ist die Rendite? Einzige, was dich interessiert, der Rest ist vollkommen egal. Und so auch hier, das ist für den Glauben die entscheidende Frage. Alles andere ist Beiwerk. Hast du Jesus Christus lieb, ja oder nein? Ich habe eben die Lesung als erstes mitgebracht, halt, um euch das nochmal vor Augen zu stellen. Halt. Das ist das, was Gott fordert. Jesus ist ja der Herr. Jesus ist der Herr. Was haben wir eben gelesen? Du sollst den Herrn lieben, von ganzer Seele, ganzem Herzen, all deiner Kraft. Und das musst du selber beherzigen, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Sagt die Bibel, knallst dir an deine Türen überall, damit du das immer vor Augen hast. Am besten schreibst es dir auf die Stirn, auf deinen Arm, egal was du tust, egal was du denkst, immer wieder hast du den Herrn lieb. Das ist das Entscheidende. Das ist die Frage aller Fragen, darum geht es im Glauben. Und das ist die Frage, die Jesus dir heute Morgen auch nochmal stellt, hast du mich lieb? Und nochmal, das habe ich eben schon angerissen in der Begrüßung, gibt zwei Antworten. Einmal, dass Leute sagen, ja, da komme ich gleich im zweiten nochmal zu, halt, aber es ist jetzt erstmal bei den Leuten zu bleiben, die sagen, nein. Also ich bin interessiert an diesem Jesus. Ich habe auch viel über ihn gelesen. Ich habe ihn studiert. Es gibt Leute, die haben ein Theologiestudium abgeschlossen. Die können viel mehr als ein gläubiger Mensch sagen über Jesus, aber haben keine Liebesbeziehung zu ihm, sind nicht in Liebe zum Herrn. Da nützt ihnen das alles nichts. Da kannst du einen Doktortitel haben. Wir haben das ja, ich wiederhole es immer wieder, unseren lieben Professor Huntemann gehabt. Dr. Huntemann halt. Ne? Und Jesus hat er nicht lieb, bis ihm Jesus begegnet ist. Da war alles unnütz, was der gemacht hat. Das war alles leer. Paulus, der war Pharisäer, der war Schriftgelehrter, der hatte alles drauf. Und dann sagt er selber über die Zeit ohne Jesus, das erachtet er alles als Skubala, steht er im Griechischen, Hundekot, das ist nichts gewesen. Ohne Liebe zu dem lebendigen Gott ist alles nichts. Ohne Liebe zu Jesus bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Wenn jemand heute Morgen hier ist oder zuhört und nicht Jesus lieb hast, kann ich dir nur sagen, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Das war's für dich. Hast du keine Liebe zu Jesus, bist du verloren. Da kannst du das beste Leben hier führen, halt. Da kannst du ein tolles Kind, Enkelkind, da kannst du ein Ehemann, ein toller Vater, sonst was sein. Halt. Du kannst dich einbringen in die Gemeinde, wenn du Jesus nicht lieb hast, ist alles umsonst. Da wirst du nicht bestehen können vor dem lebendigen Gott. Wenn du eines Tages vor dem Richter dieser Welt stehst und dann anfängst aufzuzählen, was du alles gemacht hast, wo du dich engagiert hast, wie humanistisch du gelebt hast und du hast die Liebe zum lebendigen Gott nichts, zählt alles nichts, kannst du einpacken. Hast du keinen Glauben, hast du gar nichts, bist du verloren für Zeit und Ewigkeit. Deshalb ruft Gott dich heute Morgen in diesem Gottesdienst, wenn du diese Frage beantwortest mit Nein, noch einmal in die Liebe. Er hat dich zuerst geliebt auf Golgatha. Und wenn diese Liebe dich erreicht durch den Heiligen Geist, ich komme gleich im vierten, im letzten Punkt nochmal drauf zurück, dann wirst du auch in Liebe zu diesem Jesus wandeln. Aber er fragt dich eben ganz direkt, hast du mich lieb, ja oder nein? Und das kann man klar beantworten mit ja oder nein. Aber er fragt eben auch die, die schon im Glauben sind, die Jesus lieb haben, die sagen ja. Aber er hakt eben nochmal nach. Er kommt eben nochmal tiefer hinein. Und da kommen wir eben zum zweiten Punkt. Jesus prüft diese Liebe. Denn da ist einer, der sagt ja. Der ist ganz nah bei ihm. Der sagt zweimal ja, bis er beim dritten Mal der niederhemmt. Jesus prüft diese Liebe. Er fragt nicht nur danach, sondern der prüft das auch. Jesus belässt es nicht allein bei der Frage. Er bohrt richtig tief nach. Ist ein bisschen wie früher bei mir, wenn meine Mutter mich fragte, Olli, hast du das Zimmer aufgeräumt? Hatte mir schon fünfmal gesagt, räum das Zimmer auf. Ja, habe ich aufgeräumt. Das Aufräumen sah so aus, dass ich, was weiß ich, meine Lego-Spielzeuge mit zwei Händen mal in die Kiste geworfen hatte. Ich hatte meine Klamotten, meine Stofftiere, mein Ding ist nicht aufgeräumt, den Schreibtisch sowieso nicht halt. Aber nach meinem Gutdünken hatte ich das Zimmer aufgeräumt. Ja, habe ich gemacht. So, nach dem Motto, war das so, wie die Kinder so sind? Auch, ja, habe ich aufgeräumt. Als meine Mutter natürlich das Zimmer sah, wisst ihr, was dann passiert ist? Halt, hat die mir nochmal deutlich gemacht, hier, ich habe es nachgeprüft und hat die mir nochmal erklärt, und das nicht und das nicht und das nicht und das nicht. So ähnlich komme ich mir vor, wenn Jesus mir diese Frage stellt und wenn Petrus auch die Frage stellt. Wenn mir Jesus diese Frage stellt, hast du mich lieb, sage ich sofort ja, gar keine Frage. Und dann fängt er nachzubohren. So wie hier bei Petrus. Das ist übrigens das Interessante hier in dem griechischen Urtext. Ihr wisst, dass das Wort Liebe, wir haben im Deutschen nur ein Wort dafür, im Griechischen drei Worte hat. Agape, Philia, Eros. Eros meint so, die erotische Liebe halt nicht, wenn der junge Mann zur jungen Frau den Liebe entbrannt ist. Der Eros sagt immer nur ich. Die Philia ist die Liebe so zwischen, nach 50 Jahren Ehe, der alte Mann, die alte Frau, die auf der Parkbank sitzen, die ich und du sagt. Und die Agape ist die hingebungsvolle Liebe, die immer nur du sagst, die nicht mehr nach dem Ich fragt. Und das ist das Interessante hier im griechischen Urtext, das wird in den deutschen Übersetzungen nicht deutlich, Jesus fragt immer nach der Agape. Hast du mich lieb? Also mit ganzem Herzen dieser Hingabe. So wie die Mutter das Kind liebt, das, obwohl es in der Nacht schon 5-mal das Bett vollgekotzt hat, weil es Durchfall hat halt und das 5. Mal das Bett abziehen muss und sie nicht zum Schlafen konnte und trotzdem am 5. Mal noch das Kind in die Arme nimmt, es küsst, einfach nur Mitleid hat. Diese hingebungsvolle Liebe, die nicht sagt, Mensch, ich kann nicht schlafen. Nach dieser Liebe fragt Jesus hier 2-mal und er antwortet mit der Philia. Das ist so dieses Grammatikalische, ganz Interessante. Ich hab dich lieb. Und dann fragt Jesus beim 3. Mal nach der Philia und dann checkt er das, dass er die Agape nicht hat. Und da steht nämlich dann auch drin, da wurde er traurig. 2-mal sagt der Knaller, alles in Ordnung. Alles in Ordnung, ja. Und dann bohrt Jesus nochmal tiefer, prüft diese Liebe. Und dann muss er sagen, du weißt doch eh alles. Du weißt doch sowieso die alle. Du weißt, was ich für ein schwacher Kandidat bin. Du weißt, dass ich für ein Versager bin. Dass ich so dich nicht liebe. Da macht er quasi die Bankrotterklärung. Das ist das, was Gott tut. Er prüft uns. Nochmal, Losungstext heute, Psalm 66, Gott prüft uns, wie das Silber geprüft wird im Ofen. Also unserer Frau, unserer Gemeinde, können wir alles was vormachen, dass sie denkt, was für ein Gläubiger. Aber dem Heiland nicht, der prüft ganz genau. Wir haben einen Gott in Jesus Christus, der uns prüft. Wird immer wieder in der Bibel davon gesprochen, dass Gott prüft. Übrigens all die Stellen, wo dann von Versuchung die Rede ist, ist so eine Frage, die taucht immer wieder auf, wenn Leute aus dem Internet sich melden. Ja, Herr Latzel, wie kann denn in Genesis 22 Gott Abraham versuchen? Das Wort, was da im Hebräischen steht, Nisar, das heißt zwar auf der einen Seite versuchen, aber auf der anderen Seite auch prüfen. Und leider übersetzen viele Übersetzungen das falsch. Das heißt prüfen, Gott prüft. Prüft den Glauben von Abraham, er versucht ihn nicht zur Sünde, er prüft ihn. Psalm 7 heißt es, der Herr, der gerechte Gott prüft Herzen und Nieren. Jesaja 48, ich habe dich geprüft im Glutofen des Elends. 1. Thessalonicher 2,4, Gott ist der, der unsere Herzen prüft. Es gibt ganz viele Bibelstellen, die sagen, Gott ist ein Gott, der uns prüft. Und nochmal heute auch in der Losung. Und wo er dich und mich heute prüft, heute Morgen, ist eben in der Liebe zu ihm. Wo nochmal genau nachgeht. Wir, die wir im Glauben stehen, die wir diese Frage mit Ja beantworten. Wie sieht es denn aus? Ist es wirklich hingegebene Liebe? Von ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzer Seele? Oder ist es so, ja, wir wissen um die Hoheit Gottes, das anerkennen wir auch. Aber eben nicht diese Agape-Liebe, sondern so eine Philia-Liebe. Da kommt Jesus und prüft uns. Und ich möchte dir so 2 Prüfkriterien an die Hand geben, wo du gucken kannst, ob du wirklich ganz in der Hingabe bist, die hingegebene Agape liebst oder ob du in der Philia bist. 2 Dinge passieren, wenn du wirklich in der Agape bist. Das eine ist Sündenerkenntnis. Das ist das, was hier Petrus passiert. Er kommt wieder ganz nah zu Jesus und erkennt, ich habe nichts drauf. Wenn du in der Agape bist, da wirst du erkennen, was du für ein Versager bist. Da wirst du erkennen, wie wenig drauf du hast, wie groß die Liebe Gottes zu dir ist, wie riesengroß, ja? Aber wie klein und mickrig deine eigene Liebe. Das klingt jetzt paradox, aber das ist das, was Erkenntnis ist, dass ich wirklich vor Gott stehe und dass ich die Agape habe. Dass ich seine Größe erkenne, weil die Agape, die ich ja habe, mir durch ihn gegeben ist. Und die lässt mich erkennen, wie groß seine Liebe ist und wie kleine meine. Das ist so, wenn du mit Lionel Messi Fußball spielst. Da wirst du erkennen, wie wenig du am Ball kannst und was alles möglich ist mit diesem Ball. Oder wenn du mit hier dem Pogacar Fahrrad fährst, egal wie viel du gefahren bist, wenn du mit dem die Berge hochjagst, dann wirst du merken, wie klein deine Kondition ist. Oder wenn du dich mit Warren Buffett über deine Vermögensanlagen unterhältst, dann wirst du erkennen, ich habe gar keine Ahnung, wie man Geld investieren kann. Und noch viel, viel stärker ist es, wenn du in der Agape bist, das heißt, die Liebe Gottes spürst und die auch zurückgibst, dann wirst du erkennen, was du für ein kleiner Sünder bist. Das ist ein Kennzeichen dafür, dass wir die Liebe Gottes in uns haben. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst, sagt die Schrift. Und die Wahrheit, Jesus ist mit seiner Liebe nicht in uns. Also das ist eine Prüfkriterium. Und das andere Prüfkriterium, was in dir ist, wenn du die Liebe zu Jesus hast, das ist Freude. Das ist Freude. Wenn du die Liebe Jesu hast, dann wirst du Freude haben, egal wie schwierig es um dich herum aussieht. In dir ist Freude in allem Leide. Also der Petrus, ich habe eben davon gesprochen, was das für ein Versager ist, aber dadurch, dass er von Jesus in so besonderer Weise zugerüstet wird und dass er dann den Heiligen Geist in so besonderer Weise kriegt, dann macht er an Pfingsten die Predigt und dann wird er tatsächlich, wie es dann verheißen wird, von Jesus gebunden, dann wird er vom Hohen Rat gegeißelt. Die werden gefoltert, er und Johannes, weil sie Jesus verkündigt haben. Und dann werden sie schließlich entlassen nach der Folterung. Und wisst ihr, was da heißt? Sie gingen weg vom Hohen Rat mit großer Freude, weil sie wertgeachtet wurden, um seinen Namen Schmach zu tragen. Es ist total paradox, zu sagen, halt, du bist gerade gefoltert und zusammengeschlagen worden, ausgepeitscht, aber du hast Freude. Ja, nicht Freude darüber, dass du die Schmerzen hast, also so ist die Bibel nicht, sondern Freude darüber, ey, ich gehöre zu Jesus. Es ist um Jesu Willen passiert. Ich bin jetzt auf seinem Weg halt. Halleluja, das ist Freude. Dass du trotz des Leides dieser Welt, trotz der Niederlagen, Freude hast. Die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude, heißt es in Galater 5. Liebe und Freude. Und wenn die Liebe Jesu, diese hingebungsvolle Liebe dich erfüllt, dann ist es das, dass du einfach glücklich bist. Das ist genauso, wie wenn du, wie gesagt, so ein 17-Jähriger frisch verliebt ist in die 17-Jährige und erwidert die Liebe. Da wissen wir auch, wie die Welt aussieht. Also wenn du das erste Mal als Jugendlicher erlebt hast, so nach dem Motto, dann ist egal, wenn die Mathearbeit eine 5 war, die Eltern mit dir schimpfen oder was weiß ich, das Wetter draußen schlecht ist, dann ist alles rosarot, weil diese Liebe dich erfüllt. Da bist du voller Freude, glücklich, da kann dir nichts sein. Und noch viel stärker ist es im Glauben, wenn du die Liebe Jesu spürst. Das ist das Tolle. Und viele von uns haben das ja erlebt, als sie zum Glauben gekommen sind halt. Diese erste Liebe, diese Freude. Und genau danach fragt Jesus, bist du da drin? Die Gemeinde in Ephesus in Offenbarung kriegt das vorgehalten. Das ist das, was ich dir vorwerfe. Du hast die erste Liebe verlassen. Und nicht so nach dem Motto, so ja, wie Gott dann fordert, so nach dem Motto, du musst aber mir die Liebe geben, sondern für die geliebte Gemeinde. Die ist dann nämlich in all ihrem Elend, in all den Dingen. Wenn du die Liebe Jesu verlässt, wenn du ihn nicht liebst, halt nicht, da wird all das andere groß und stark, all das Irdische mit all den Nöten, was dich runterdrückt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Liebe sind für uns. Natürlich, dass wir Gott die Ehre auch dadurch geben. Aber vor allen Dingen, wenn wir in der Liebe sind, dann haben wir Freude. Wie gesagt, das ist das zweite Prüfkriterium. Hast du richtig Freude? Wenn nicht, dann ist was in deiner Liebe eingerostet. Da ist es so ein Stück weit gedämpft halt. Jesus prüft das und fragt dich halt, hast du Sündenerkenntnis? Hast du richtige Freude? Wenn nein, da musst du dich neu durch den Heiligen Geist zurüsten lassen. Ich komme gleich im vierten nochmal dazu. Ein drittes zu dieser Liebe, nach der Jesus fragt, hast du mich lieb? Jesus mutet dieser Liebe etwas zu. Es ist nicht nur so, wie ich gerade gesagt habe, hey, da hast du Freude. Nein, wenn wir die Liebe haben, wenn wir diese Liebe auch leben, wenn wir Jesus lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft, diese Agape haben, dann verändert sich unser Leben. Das ist die Zumutung, von der hier die Rede ist. Dreimal kriegt Petrus hier gesagt, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. So wie er dreimal verleugnet hat, wie er dreimal versagt hat, wird er dreimal von Jesus neu aufs Pferd gesetzt. Das ist jetzt deine Aufgabe. Nicht mehr auf dich selbst zu gucken, auf deine Ängste, wie damals im Hof, nicht bei dem Hohepriester, wo du Angst hattest um dein Leben und deshalb hast du mich verleugnet. Jetzt bist du bei mir, du hast mich lieb, dann sei für andere da. Frag zukünftig nicht mehr danach, was bringt mir das, was bedeutet es für mein Leben, sondern was kann ich für die anderen sein. Wenn du in der Liebe Jesu Christi lebst, ist das das Zentrale, dass du mit deinem eigenen Ich abgeschlossen hast, dass du dein eigenes Ich, so nennt es die Bibel, gekreuzigt hast und dass du für andere da bist. Im 1. Johannesbrief heißt es, man kann nicht Gott lieben und seinen Bruder hassen und für seinen Bruder nicht da sein. Und dann sagt der 1. Johannesbrief, dieses Gebot haben wir von ihm, wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebt. Und genau das erfährt eben hier Petrus halt, dass er gerufen wird, für andere da zu sein. Und das bedeutet, liebe Jesu Christi, wenn du da drin bist und wenn dich das richtig erfüllt, dann spielt tatsächlich auch das eigene Leben nicht mehr die Rolle, sondern dann sind andere wichtig, deine Mitbrüder, deine Mitschwester. Und das mutet Jesus dem Petrus zu, das mutet er auch uns zu. Also wenn das so ist, dass du ihn liebst von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, dann lass endlich los von all der Selbstverliebtheit, wo du denkst, ich muss mit meinen Finanzen, meiner Gesundheit, meiner Ehefrau, meinem Urlaub, all diesen Dingen halt nicht. Und du drehst dich nur in deinem Leben, deinem Kreis, geht nur um diese Dinge, die dich angehen. Lass los und kümmere dich um die anderen. Weide meine Schafe. Wenn du sagst, ja, ich habe dich lieb, Herr Jesus Christus,
dann Halleluja, dann geh auch hin zu den Menschen, die er auch lieb hat, ne, damit du die Liebe Jesu weitergibst, dass du das teilst, was er in dich gegeben hat. Aber das ist nicht die einzige Zumutung, es ist eine andere Zumutung hier in diesem Text, was Jesus dieser Liebe zumutet. Da heißt es nicht, ja, und Petrus, wenn du das jetzt wirklich so beantwortest und in meiner Liebe bist, und dann wird ein Haufen Geld fließen, die Ehe von dir, die wird noch besser funktionieren, halt nicht. Du wirst angesehen in Jerusalem, in der Gemeinde. Dein Geschäft, was du da noch hast als Fischer, wird alles florieren. Nein, das sagt Jesus nicht. Das, was kommt, ist die Zumutung. Er sagt, Herr, du wirst gebunden werden. Du wirst leiden. Jetzt führt dich ein anderer. In der Liebe Jesu sein heißt, ja, freudig zu sein. Aber heißt auch, in dieser Welt das Kreuz Jesu auf sich zu nehmen. Wer sein Leben retten will, sagt Jesus Christus, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wenn du der Liebe Jesu lebst, das heißt, wenn du diese Frage beantwortest mit ja, dann ist das automatisch auch der Ausfluss darauf zu sagen, halt, dann wirst du ein anderes Leben führen. Das mutet Jesus denen zu, die ihn lieben. Er verheißt ihnen auch ganz Großartiges. Wir haben es vorhin gesungen, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Ja? Richter 5 ist dieses wunderbare Wort in dem Deborah-Lied, nicht? Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Das ist das andere auch, das ist das Fantastische. In allem Leid haben wir Freude. Vor allen Dingen, wenn eines Tages wir abberufen werden von dieser Welt, dann geht es erst richtig los. Aber in dieser Welt bedeutet Kreuzesnachfolge, heißt die Liebe Jesu zu leben, dass es schwierig wird. Das ist die Zumutung. Die muss dann Petrus erfahren, als er in Jerusalem Jesus bezeugt, dass er eben gefoltert und dass er ausgepeitscht wird. Das muss er erleben, als er als Zeuge nach Rom kommt halt. Dass er dort in Rom das Martyrium erlebt, um Christi Jesu willen halt. Nicht irgendeine Adlung oder eine Ehrung. Nein, er ist für diesen Jesus Christus auch in den Tod gegangen. Jetzt könnte man sagen, aber das ist doch ein Stück weit zu viel. Das ist doch zu viel, was Jesus hier der Liebe zumutet. Und jetzt wünschte ich mir, jetzt könnte Petrus für einen Moment aus der Ewigkeit hier runterkommen. Und er, dem das zugemutet worden ist, der gefoltert wurde, der verfolgt wurde, halt, der schließlich getötet wurde um Jesu Christi willen, der könnte was sagen, sag mal Petrus, wie ist denn das? War das eine Zumutung, war das zu viel, was der Herr dir zugemutet hat? Da würde der zu mir sagen, sag mal, Latze, hast du eigentlich in der Theologie irgendetwas verstanden? Lies doch mal die Schrift, was der Heiland für uns getan hat. Der ist für uns auf Golgatha gestorben. Der hat für uns gelitten, ganz anderes Leiden, als wir es tun. Der hat die Schuld der ganzen Welt getragen, meine Schuld, deine Schuld. Du kannst mir so eine blödsinnige Frage stellen. Natürlich war es das alles wert, das war keine Zumutung, es war eine Adlung. Der Herr hat mich doch lieb und dann würde er vor Freude strahlen und verkünden, was es bedeutet, Liebe Jesu weiterzugeben, halt in der Liebe Jesu zu leben und ihn lieb zu haben. Ja, die Liebe Jesu mutet schon mal für den Moment etwas zu. Auch euch, die ihr im Glauben seid, und vielleicht bist du gerade in so einem Zumutungsmoment deiner Nachfolge. Aber wir dürfen wissen, es lohnt sich alles, hundertprozentig. Wir haben Auftrag, wenn wir Jesus lieben, dann geht es nicht mehr um uns. Dann haben wir unser eigenes Leben gekreuzigt, unsere Ehre und alles. Dann geht es um den lebendigen Gott. Und da dürfen wir einfach auch ein Stück weit uns den Petrus zum Vorbild nehmen, auch wenn ich das eben so ein bisschen in Frage gestellt habe, genau das einfach auch zu tun, Liebe Jesu wirklich zu leben, auch wenn es uns Dinge zumutet. Und ein vierter und letzter Punkt. Zu dieser Frage, hast du Jesus lieb? Jesus schenkt diese Liebe. Die Frage ist ja, die habe ich euch gestellt halt im ersten Punkt, auch dass Jesus das prüft bei euch, diese Liebe zu Jesus, ist natürlich dann die Frage vielleicht bei euch, ja, wie kriege ich denn das jetzt? Ich habe festgestellt, durch die Predigt, jawohl, ich bin defizitär in der Liebe zu Jesu. Sei es, dass ich überhaupt noch nicht in dieser Liebe bin oder dass die Liebe eingerostet ist. Wie komme ich denn da weiter, dass ich das wirklich mit ganzem Herzen auch mit ja beantworten kann? Und da möchte ich uns drei Dinge sagen, nämlich wie wir diese Liebe wachsen lassen in uns oder wie wir sie erstmalig in uns hineinbekommen. Und zwar durch den Heiligen Geist über das Wort im Sündenbekennen. Durch den Heiligen Geist über das Wort im Sündenbekennen. Wenn du feststellst, die Liebe zu Jesus ist eingerostet, dann gibt es nur eins, bitte Gott neu um den Heiligen Geist, dass er dich erfüllt. Wir dämpfen immer wieder den Heiligen Geist in unserem Leben, dadurch, dass wir uns dem Weltlichen zuwenden. Wenn wir aber dann feststellen, durch so eine Prüfung Jesu, wenn er uns die Frage stellt, jawohl, wir sind nicht mehr in der Liebe, in der wir sein sollten, da können wir ihn nur bitten um seinen Geist. Wir können Liebe zu Jesu nicht selber machen, das wisst ihr, Liebe kann man nicht machen. Das ist etwas, was Gott schenkt, zu einem anderen Menschen, aber natürlich zuerst auch zu ihm. Und die Frucht des Geistes, so habe ich eben gesagt, die Frucht des Geistes ist Liebe. Dass wir glauben können Und dass wir Liebe zu Jesus haben, schenkt der Heilige Geist. Wir gehen ja auf Pfingsten zu, das nächste Woche. Und deshalb dürfen wir im Gebet immer wieder bitten, Herr, gib mir deinen Geist, dass durch deine Kraft, deine Barmherzigkeit in mir Liebe wächst. Wir haben eben das wunderbare Lied zu Beginn des Gottesdienstes gehört, das war nicht abgesprochen, habt ihr gesungen, komm, Heiliger Geist, entzünd die Herzen deiner Heiligen, entzünd uns in das Feuer deiner göttlichen Liebe. Das ist genau das, was ihr uns zugesungen habt, nicht? Das ist genau das, worum es geht, wenn ihr feststellt, ich habe diese Liebe zu Jesus nicht. Dann bittet ihn um den Geist, damit das Feuer in euch neu entfacht wird. Und dann geht ins Wort. Ich sagte ja, durch den Heiligen Geist über das Wort. Der Heilige Geist kommt nicht, indem wir irgendwelche Wege nach Santiago de Compostela laufen, irgendwelche Meditationspraktiken, immer sonst irgendwas, sondern der Heilige Geist begegnet uns hier im Wort. Jetzt müssen wir zwei Dinge zusammenbringen. Die Schrift lehrt uns, dass Gott die Liebe ist und dass Gott das Wort ist. Gott ist die Liebe und Gott ist das Wort. Das wisst ihr aus der Mathematik, sind zwei Größen einer dritten gleich, so sind sie untereinander gleich. Also wenn Gott das Wort ist und wenn Gott die Liebe ist, dann ist das Wort auch letztlich die Liebe. Und wenn wir Liebe haben wollen zu Gott, dann müssen wir dahin gehen, wo die Liebe ist, eben im Wort. Und das werdet ihr merken, wenn ihr in der Bibel zu Hause seid, Bibel lest, euch von der Bibel füllen lasst, halt nicht von dem, was Christus Jesus für euch getan hat, diese Liebe, dann packt es euch, dann werdet ihr erfüllt eben von dieser Liebe zu ihm. Er muss uns die Liebe geben, damit wir diese Liebe haben. Als ich Konfirmand war, ich war ja nicht gläubig im Konfirmandenunterricht, habe mich erst nachher nach dem Konfirmandenunterricht bekehren dürfen, halt, aber weiß noch, in der ersten Stunde ging der Pfarrer mit uns durch die Kirche in Bad Laase, wo ich konfirmiert wurde. Und oben in Bad Laase, in dieser alten Kirche, da ist so ein Deckenfresko, da ist ein Pelikan. Und dieser Pelikan hat zwei seiner kleinen Jungen vor sich und reißt sich mit dem Schnabel sein Herz raus. Das ist so ein Bild für Christus. Dass er sagt, ich gebe meins, mein Blut, meine Liebe, damit ihr leben könnt. Und ich war damals nicht im Glauben, aber dieses Bild hat mich immer wieder bewegt. Und immer wenn ich in der Kirche bin, habe ich früher schon, auch heute noch, gucke ich zu diesem Pelikan und sage, ja, so ist es im Glauben. Alles, was wir sind, kriegen wir von unserem Vater, von diesem, ich sage mal, dem Bild Pelikan halt, nicht zu sagen, der uns die Liebe gibt. Und diese Liebe nochmal kriegen wir hier im Wort, da kriegen wir sie ausgeteilt. Jesus steht nicht vor uns und reißt sich tatsächlich das Herz aus, sondern er hat sich uns im Wort offenbart. Und wenn wir Liebe haben wollen, dann gehen wir ins Wort und da kriegen wir über den Heiligen Geist dann diese Liebe geschenkt. Und wenn wir merken, das ist das Dritte, das funktioniert momentan bei mir nicht, dann müssen wir neuen Sünden bekennen. Also im Normalfall funktioniert das immer. Wenn das nicht funktioniert, liegt eine Störung vor. Das ist dann so, dass wir Sünde getan haben. Immer wieder, wenn ich Leute begleite auch, die mir dann sagen, Mensch, mein Glaube ist eingerostet, ich habe diese Liebe nicht, halt, ich spüre es selber halt, ich bin erkaltet in der Liebe zu Jesus Christus halt, dass ich ihnen sage, ja, wie gesagt, beten um Heiligen Geist halt, dass er die Liebe entzündet, ins Wort gehen. Und wenn Leute sagen, ja, mache ich, dann ist die Frage immer, wie sieht es mit deiner Sünde aus? Gott liebt den Sünder, aber hasst die Sünde. Und wenn jemand an anerkannter Sünde festhält, dann zieht sich Gott mit seinem Geist zurück. Da muss man Dinge einfach auch klären in seinem Leben. Das ist das Dritte, was ich dir sagen möchte. Also wenn du, wie gesagt, diese Liebe von Jesus geschenkt bekommst, dann bitte sorg dafür, dass die Dinge, die falsch sind in deinem Leben und wo Jesus immer wieder die Finger in deine Wunde gelegt hat, dass die einfach gereinigt werden. Mit deinem Geld, mit deiner Sexualität, mit deiner Unversöhnlichkeit, egal was ist es, wo du genau weißt, das meint der Herr bei mir. Das klären, damit das nicht den Fluss des Heiligen Geistes blockiert. Also wenn du auf diese Frage von Jesus, hast du mich lieb, antwortest, ja, aber ich bin so schwach geworden, ich bin eingerostet. Dann wieder um den Heiligen Geist gebetet, einfach, dass er zu dir kommt, dass er dich mit Liebe füllt. Ins Wort gehen halt und eben die Sünden bekennen. Und das gilt nicht nur für die, die eingerostet sind, sondern auch nochmal für diejenigen, die noch gar nicht im Glauben stehen. Die sagen, nee, Jesus habe ich nicht lieb. Die möchte ich heute Morgen nochmal rufen. Geh diesen Weg. Bitte Gott, dass er in dein Leben kommt durch den Heiligen Geist. Geh ins Wort und lies da und bekenne ihm deine Schuld und lass von deiner Schuld und Sünde, die du tust, auf dass du erreicht wirst, von der Liebe Jesu Christi, dich dann in die Lage versetzt, eben ihn zu lieben, diesen Jesus Christus. Unsere Liebe zu Jesus. Jesus fragt nach dieser Liebe. Jesus prüft diese Liebe. Jesus mutet dieser Liebe etwas zu und Jesus schenkt diese Liebe. Und so fragt dich noch einmal, Jesus Christus, hast du mich lieb? Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.